Ja, guten Abend auch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg zum Bibelseminar. Dr. Yuval Lapide spricht heute am Abend zum Thema die befreiende Kraft des Klagens und Aufschreiens in der Welt der Psalmen Israels. Ich wünsche Ihnen nun einen ertragreichen Vortrag.
Danke, lieber Johannes. Ich habe eben die Stimme des Johannes gehört. Gestern war bei uns ein Johann übrigens, heute ist Johannes, die erweiterte Form. Ich danke Ihnen sehr. Sie sind mindestens so nett wie unser Johann gestern. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie das heute machen, die Technik so schön übernehmen. Herzliche Grüße an alle Hörer und Hörerinnen in ganz Austria, im schönen Österreich. Wir haben heute Abend wieder einen spannenden Kontext vor uns. Wir setzen hier unsere Psalmenreihe vor. Mein Name ist Dr. Yuval Lapide, jüdischer Theologe, Sohn der berühmten Eltern Pinchas und Ruth Lapide. Hier eine ganze Woche mit streitbaren, freudvollen, engagierten, motivierten, interessierten, liebenswürdigen Österreichern. Wir sitzen in einem großen Saal im Kolleg St. Josef. Eben kommt der Direktor, Pater Georg Ascher-Wiedemann, eine große, herzliche Persönlichkeit, die mich schon zum dritten Mal einlädt in unser Haus. Und ich bin sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, Pater Georg. Und herzlichen Gruß auch an alle hier Anwesenden. Wir sind eine kleine, aber sehr intensive Menge, ein Quorum, das intensiv arbeitet, schon seit Sonntagabend. Heute Abend das Thema, ich muss nochmal nachschlagen, Mittwochabend, die befreiende Kraft des Klagens und Aufschreins in der Welt der Psalmen. Ich habe mir für heute Abend, liebe Freunde und Freundinnen in ganz Österreich, zwei nicht leichte Psalmen ausgesucht. Zwei anstrengende und anspruchsvolle Psalmen, Maria. Und wir werden darüber nachdenken. Wir haben ja ganz kurz zur Wiederholung an den Abenden vorher, Sonntag, Montag, Dienstag, darüber gesprochen, wie der Mensch der Bibel dankt. Der Mensch der Bibel dankt und freut sich und preist seinen Herrn. Wir haben gesagt, der Tenor der Bibel ist immer das Danken und das Freudvollsein. Natürlich gibt es auch eine andere Seite des Menschen, nämlich bittere Erfahrungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Maria, unter vier Augen und auch mit anderen Menschen, mit Walli habe ich darüber gesprochen. Es gibt auch die dunkle Seite, Stichwort jetzt die dunkle Jahreszeit, die anfängt. Es gibt auch dunkle Erfahrungen im Leben. Und wir wollen darüber nachdenken, wie reflektiert ein Mensch der Bibel, König David, der Verfasser der Psalmen aus jüdischer Sicht, Shalom, Shalom, hallo, Georg, hallo, Georg. Wie reflektiert der Mensch der Bibel die bitteren Erfahrungen des Lebens, Verfolgungen, Demütigungen, Enttäuschungen? Und da habe ich zwei wunderbare Psalmen rausgesucht, in denen darüber nachgedacht wird. Ich würde gerne die jüdische Übersetzung von Martin Buber, ich benutze immer in meinen Seminaren Martin Buber und Franz Rosenzweig, nochmal für die Hörer und Hörerinnen in Österreich. Martin Buber, Franz Rosenzweig waren zwei große deutsche Juden, die sich anschickten, die Bibel zu verdeutschen. Sie wollten den großen Text der Bibel in ein neues Format übertragen, mit ganz viel Hebraismen, ganz viel hebräischen Gedanken in der deutschen Sprache, die sie erstellten. Und ich benutze in all meinen Seminaren die sogenannte Verdeutschung der Schrift von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Martin Buber und Franz Rosenzweig arbeiteten 40 Jahre, sprich Martin Buber insgesamt 30 Jahre, 10 Jahre arbeiteten sie zusammen an der Verdeutschung und daraus ist eine Perle der deutschen Sprache geworden. Ich möchte gern bitten, dass der Kaiser von Barischl, so nenne ich diesen wunderbaren Missionar von kostbarem Blut, Bruder Matthias, Matthäus, wenn er möchte, mit dem ich das... Er möchte nicht. Dann werde ich die Frau Dr. Blumenkron, oder möchte... Ah, okay. Den Bruder Matthias bitten, der hier ein wunderbarer, wackerer Mitkämpfer ist, seit Sonntagabend, bitten einfach den Psalm mal in der Fassung von Martin Buber vorzulesen. Ja. Ja, wir können ja, wenn es zu viel wird, zwischendurch bitten, dass die Frau Blumenkron, Frau Dr. Blumenkron vorliest. Oder Maria, wenn Maria will, kann auch. Danach werde ich die Maria bitten, genau. Wir haben hier noch einen zweiten Psalm, da werde ich unsere neue Teilnehmerin, die Maria aus dem Allgäu, bitten. Genau. Halt, Johannes kommt mit der Waffe.
Aha.
Wunderbar.
Bist du da stehen bleiben?
Oder kannst du halten, da kannst du halten. Da muss nicht hier bleiben, Johannes. Er kann es ja halten.
Ist ja jung, kannst du ja herstellen. Ich schreibe schon.
Ja.
Des Chormeisters zum Saitenspiel eine Eingebungsweise Davids. Lausche Gott meinem Gebet, nimmer hehle dich meinem Flehen. Merke auf mich, antworte mir. Ich streife mit meiner Klage umher, verstört bin ich von der Stimme des Feindes, von den Martern des Frevlers, denn sie rollen arg auf mich nieder. Im Zorn behadern sie mich. Mein Herz windet sich mir im Innern. Todesängste sind auf mich gefallen. Furcht und Zittern kommt mich an. Zugehüllt hat mich der Schauder, dass ich spreche. Wer gibt eine Schwinge mir gleich der Taube? Ich entflöge und suchte Wohnung. Wohl, ich flatterte fernhin, nächtigte in der Wüste. Empor, ich ereilte mir ein Entrinnen vor dem sausenden Wind, vor dem Sturm. Wirre, mein Herr, spalte ihre Zunge, denn ich sehe Unbill und Streit in der Stadt. Tag und Nacht umkreisen sie die auf ihren Mauern. Ihr im Innern sind Arg und Pein. Ihr im Innern ist Verhängnis. Nicht rührt sich von ihrem Markte Erpressung und Betrug. Doch nicht ein Feind höhnt mich, ich wollte es ertragen. Nicht meine Hasser hat groß getan wider mich, ich wollte mich vor ihm verstecken. Nein, du ein Mensch, mir gleichwert, mein Gefährte und mein Vertrauter, die miteinander süßes Einvernehmen, wir flogen, ins Haus Gottes gingen, im Getümmel. Der Tod überrumple sie, lebend sollen sie sinken ins Gruftreich, denn wo sie gasten, ist Böses ihnen im Innern. Ich, zu Gott rufe ich, und er wird mich befreien. Abends, morgens und mittags klage ich und ich stöhne. Gehört hat er doch meine Stimme, hat meine Seele abgegolten in Frieden vor dem Angriff auf mich. Denn zu vielen waren sie mir entgegen. Erhören wird der Gottherr und antworten ihnen er, der von ureinst her thront. Empor, da es für sie kein Wechselseits gibt und sie Gott nicht fürchten. Jener legt seine Hand an die ihm Befriedeten, seinen Bund gibt der Preis. Glatt sind die Rahmenworte seines Mundes, aber Angriff ist sein Herz. Seine Reden dünken weicher als Öl, aber gezückte Degen sind sie. Wirf auf ihn dein Geschick, er selber wird dich versorgen. Er gibt auf Weltzeit nicht zu, dass ein Bewährter wanke. Du selber, Gott, wirst sie senken in die Brunnentiefe der Grube. Die Männer von Bluttat und Trug erreichen die Hälfte nicht ihrer Tage. Ich aber, ich weiß mich sicher an dir.
Danke, der Kaiser von Bad Ischl, Pater Matthias. Ja, nur das Dokument, genau. Gibt's mehr? Das zweite Blatt? Nee, das, ja. Danke, Pater Matthias. Ja. Liebe Freunde, liebe Freundinnen in Österreich, liebe Freunde und Freundinnen hier im Kolleg St. Josef, ein sehr harter Psalm mit harten Worten, Schmerz. Wir lesen am Anfang des Chormeisters zum Saitenspiel eine Eingebungsweise Davids. Ich will kurz, wie ich es immer gepflegt habe zu tun, ein paar Worte auf Hebräisch vorlesen, damit der Klang der heiligen Sprache unsere Herzen erfüllen möge. Lam nazer bin ginot maskille David, ha'azina Elohim tfilati, ve'altit alam mitchinati, ha'kshivali, pardon, va'aneni, arid besichi ve'ahima, mikol oyev mipnei atat rasha, ki'amotu alei aven, uve'af yistemuni, libi yachil bekirbi, ve'eimot mavet naflu alai, יראה ורעד יבוא, ותחסני פלצות, ואומר מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכנה. הנה ארחיק נדר, אלין במדבר סלע, אך איש המפלט לי מרוח שאה מסער. Ein sehr anspruchsvoller Psalm, auch das Hebräisch ist sehr schwierig, ist sehr ausgewählt. Wir haben ja schon festgehalten, noch einmal zur Wiederholung, für die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, die Psalmen sind Poesie. Sie sind keine Prosa, sind nicht wie die üblichen großen Erzählungen der Bibel, wie die fünf Bücher Mose, wie die Propheten, wie die Bücher der Könige und Bücher Samuels. Sie sind Poesie. Sie sind konzentrierte, verdichtete, darum eben das Wort Gedicht, verdichtete Texte mit sehr viel theologischen Aussagen in wenigen Worten. Viele theologische Aussagen in wenigen Worten. Und noch ein Satz zur Wiederholung. Alle Worte, alle Einsichten, die der König David, der Psalmist, benutzt, decken sich mit den zentralen theologischen Aussagen der Heiligen Schrift. Es ist eine eindeutige Kompatibilität, eine Vereinbarkeit zwischen psalmischem Gut, psalmischen Gedanken und den Gedanken, die wir aus den fünf Büchern Mose kennen, die Gedanken, die wir aus anderen großen Werken kennen. Wir haben auch festgehalten in unserem Seminar bereits, Markus, dass man die Psalmen noch besser versteht, wenn man den Hintergrund König Davids im ersten Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel und den ersten beiden Kapiteln des Buchs der Könige liest. Das ist ein ungemeiner Vorteil. Denn die Psalmen reflektieren wirklich die Jahre, sowohl die Leidensjahre als auch die Herrschaftsjahre des Königs Davids in Jerusalem. Insofern heute Abend werde ich auch darauf Bezug nehmen, denn dieser Psalm reflektiert eben die bittere Seite des Lebens, Pater Georg. Die Erfahrungen, die er macht als ein Verfolgter, als ein Gehetzter, als ein Geplagter. Wir haben ja kurz erwähnt in unserem Seminar, dass König David natürlich Glanzzeiten hatte, aber auch Verfolgungsjahre. Können wir ganz kurz nochmal, lieber Pater Matthias, Pater König Kaiser, wer waren seine größten Widersacher?
Ja, also sein Vorgänger Saul.
König Saul. König Saul, Saul macht ihm immer Kinder. Wieder das Leben zu einer Plage, zu einer Tortur. Die Kinder, Söhne. Die eigenen Söhne, Absalom, Adonia und Amnon. Belasten ihn ungemein. Die Philister, Goliath, der große Riese. Dann gibt es einen Achitophel, das ist der Berater des Königs Saul, der sich gegen ihn stellt. Dann gibt es eben die Intrigen in der Familie. Es gibt große Kämpfe mit verschiedenen Königen. Die Moabiter, die Edomiter, die Girgashiter, immer wieder höchste Spannungen an fremden königlichen Höfen. Und eben die Unsicherheit, wie wird das Königreich stabilisiert werden. Das sind für ihn immer wieder harte Zusetzungen. Und die härteste Plage ist natürlich der König Saul. In seiner Anfangszeit als König David, nachdem er schon nominiert wurde als König, setzt ihm König Saul immer wieder nach. Er muss sich verstecken. Er ist ein Flüchtling. Er ist ein Gehetzter, der sich verstecken muss. Ab Könige 1. Samuel 17 bis zum Ende von 1. Samuel lesen wir eine einzige Fluchtkampagne des Königs David, der sich permanent verteidigen muss, obwohl er designierter König Israels ist, vor dem noch amtierenden König. Kurzum, harte Belastungen, intrafamiliäre und außerfamiliärer Art. Und das reflektiert der König in seinen Psalmen. Und heute Abend, ohne den Feind zu nennen, sind wir wieder konfrontiert mit einer Schattenseite, wie in vielen anderen Psalmen, die wir noch nicht angeschaut haben. Aber heute wollen wir darüber nachdenken, wie geht er mit den Plagen um? Wie geht er mit dem Verfolgtsein um durch König Saul, durch seine eigene Familie? Des Chormeisters, wir lesen am Anfang ein Introitus. Es ist gedacht als ein Lied, das vorzutragen ist durch den Chormeister. Wir wissen ja, dass König David die großen Vorbereitungen für den Bau des Tempels ja mit seinem Sohn absprach. Sein Sohn Salomo durfte ja erst den Tempel bauen, er nicht. Und er legte fest, dass ein großer Chormeister, das wissen wir aus dem Buch der Chronik, dem Volk vortrug, die Texte vorzusingen, und die Leviten sangen sie tatsächlich vor. Und dieser Chormeister, der hier genannt wird, war derjenige, der den Chor anleitete. Das wissen wir aus dem Buch der Chronik. Zwei Bücher in der Bibel sind Buch der Chronik. Und dort wurde ein Dirigent, würde man modern Deutsch sagen, ein Chorleiter eingesetzt, der sowohl den Chor als auch die instrumentellen Begleiter anleitete, ihren Gesang darzubieten. Dann kommt ein sehr interessantes Wort im Hebräischen, Maskille David. Buber übersetzt das mit dem Wort eine Eingebungsweise Davids. In einer anderen Übersetzung, die ich ja gerne in meinen Seminaren benutze, von Samson Raphael Hirsch, heißt es eine Belehrung von David. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Samson Raphael Hirsch spricht von einer Eingebungsweise Davids, etwas, was er von Gott eingegeben bekam, um dem Volk zu verkünden. Eine Eingebung, eine Einsicht, die ihm von Gott gegeben wurde, um uns, um den nachfolgenden Generationen eine Perle, eine tiefere Erkenntnis Gottes zu vermitteln. Das heißt, wir haben schon durch dieses einleitende Wort Maskil, dieses Wort Eingebung oder wie Hirsch eben sagt, eine Belehrung, damit zu tun, dass Gott über David uns etwas lehren will. Er will uns etwas Tiefes vermitteln, nämlich den Umgang mit Feind und Bedrohung und Spannung im Leben. Und dann heißt es gleich im zweiten Satz, lausche Gott meinem Gebet, nimmer hehle dich meinem Flehen. Hirsch sagt in dem Fall, höre Gott mein Gebet und entziehe dich nicht meinem Flehen. Das meint Buber mit Hehle nicht, nämlich mach kein Hehl daraus. Höre meine Not. Merke auf mich, antworte mir. Ich streife mit meiner Klage umher. Verstört bin ich, wie gesagt, von der Stimme des Feindes, von dem Martern des Frevlers, denn sie rollen arg auf mich nieder. Im Zorn behadern sie mich. Was macht der Psalmist? Der Psalmist wendet sich an Gott, und das ist typisch für die Welt der Psalmen, und sagt in einer direkten Ansprache, ich bin in Not, höre auf mich. Sie wissen, Sie kennen das ja auch von den Benediktinern. Die Benediktiner fangen ihre Horen, ihr Stundengebet immer mit diesem Introitus an, der auch aus einem Psalm kommt, 70, höre auf mich in meiner Not. Das ist so der klassische Introitus aller Horen der Benediktiner, basierend auf Psalmen, denen der Psalmist immer wieder sagt, Gott, höre auf mich. Wir können uns natürlich fragen, warum muss ein Mensch Gott überhaupt bitten, höre auf mich? Gott muss man ja nicht um etwas bitten. Warum muss ich Gott bitten, höre auf mich? Gott ist ja permanent da. Gott ist permanent ein hörendes Ohr, ein sehendes Auge, ein fühlendes Herz. Warum sagt der Psalmist, wie in vielen anderen leidvollen Psalmen, lausche meinem Gebet, nimmer verhehle dich meinem Flehen, merke auf mich, wenn ich verstört bin, sei bei mir. Die Idee dahinter ist, dass der Psalmist spürt, Gott ist ihm so nahe, dass er die Gewissheit haben will, dass Gott ihm spricht, wenn er es einfach verbalisiert. Wenn er einfach sagt, Gott, du bitte sei du bei mir. Wie ein guter Freund, dem ich ja auch sage, du hast du etwas Zeit für mich. Ich muss mit dir sprechen. Das Gesprächsgefüge zwischen Psalmist und Gott ist immer gekennzeichnet, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, von äußerster Intimität, von äußerster Vertrautheit. Der Psalmist wendet sich an seinen Gott vertrauensvoll. Auch unser lieber Johannes, der heute so schön mitwirkt. Der Psalmist ist voller Vertrauen seinem Gott gegenüber. Und er spricht mit seinem Gott, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. Da gibt es nicht irgendwelche Formalitäten und irgendwelche feinen Zurückgezogenheiten, sondern er sagt ihm direkt, lausche, höre zu, Gott, meinem Gebet. So wie ich einem Freund sage, du nimm dir etwas Zeit, ich bin in Not, ich brauche dich. Und das ist das Große an dem Psalm, das haben wir schon seit Sonntagabend erarbeitet. Der Psalmist fühlt, dass er vor Gott kein Theater machen muss. Er muss keine Inszenierung darbringen, er muss nicht schöne Floskeln benutzen, er muss nicht erstmal sich entschuldigen, dass er in Not ist und dass er die Aufmerksamkeit seines Gottes braucht, sondern, und darum ist der Psalm ja etwas ganz Großes für uns Christen und Juden, der Psalm zeugt von Vertrautheit und Vertraulichkeit, von Vertrautheit und Vertraulichkeit und von einer unglaublichen Nähe, eine natürliche Nähe, wie eben sie sich einstellt zwischen einem Freund und seinem Gefährten.
Direktheit.
Direktheit, Spontanität und Ungekünsteltheit. So möchte ich es ausdrücken, liebe Freunde und Freundinnen zu Hause und hier im wunderschönen Haus von Pater Georg und Pater Matthias. Ungekünsteltheit, formelles Auftreten. Das ist typisch für die orientalische Vortragsweise. Ich will kurz den Hörern und Hörern in Erinnerung rufen. Die Psalmen sind im Orient entstanden. Nochmal für die Leute, die heute zum ersten Mal hören. Psalmen sind im Orient entstanden. König David lebte plus minus 1000 vor. Und wir Orientalen, ich bin ja auch Jude aus dem Orient, im Heiligen Land geboren, wir Orientalen kennzeichnen uns dadurch, dass wir mit unserem Gott einfach eine natürliche Beziehung haben. Auch dann Orientale untereinander. Abraham mit Sarah und Jakob mit seinen Gattinnen und Josef mit seiner Frau. Der Orientale, weil er so sehr in der Natur lebt und Formalität nicht braucht, denn die Natur verhindert das, die harsche Natur mit ihren harschen Herausforderungen verhindert eine Formalität. So gibt es zum Beispiel im Hebräischen kein Sie, möchten Sie, können Sie, sondern es gibt nur das Du. Die hebräische Sprache ist eine sehr kompakte und komprimierte Sprache, die das Wesentliche sofort auf den Punkt bringt. Ich wiederhole, die hebräische Sprache in Toto, sei sie in dem Psalmen, sei sie in anderen großen Büchern, ist eine kompakte und sehr spontane, direkte Sprache, in der das Wesentliche sofort ausgedrückt wird. Warum? Weil der Orientale in der Natur lebt und weiß, ich bin so eins mit der Natur, mit meinen Schafen, mit meinen Ziegen, mit meinen Rindern, mit Sturm, mit unangenehmen Wettersituationen. Er spürt einfach eine Verbundenheit mit dem Leben, die wir Westler, sprich die Menschen, die Okzidentalen, nicht mehr haben. Und das ist etwas, was ich unbedingt erklären muss, wenn wir mit Bibel arbeiten. Die natürliche Nähe zum Leben selbst ist dem Orientalen mehr gegeben als dem Okzidentalen, weil er mit der Natur und mit dem Ursprung des Lebens und mit Gott, dem Urheber des Lebens, einfach direkter verbunden ist. Da gibt es keine trennenden Formalitäten. Der Orientale lebt mit seinen Schafen, lebt mit seinen Ziegen, lebt mit seinen Rindern, ist der Natur ausgesetzt mit ihren unangenehmen Seiten, mit ihren schönen Seiten und spürt Gottes Nähe. Das Wirken Gottes in der Natur und in seinem Leben einfach viel direkter. Und dadurch erübrigen sich viele Formalitäten und Fassadenhaftigkeit. Und darum kann er seinem Gott hier in dieser Not, in der er ist, von der er uns nichts Direktes sagt, aber ausdrücklich ist Not, sagen, du hör mal, hör mir zu, ich brauche die Gewissheit und wenn ich sie nur verbalisiere, dass du mir zuhörst. Und indem er das sagt, kommt ja schon zu einer gewissen Ruhe und zu einer gewissen Entspanntheit, indem man sagt, hör auf mich, bitte antworte mir, ich brauche dich. Damit ist ausgedrückt, ich, David, in dieser meiner nicht näher spezifizierten Not, will die Gewissheit haben, dass du mir hörst. Und wenn ich es verbalisiere durch ein Imperativ, merk auf mich, hör mir zu, sei bei mir, schenk mir deine Gegenwart, spüre ich schon eine Erleichterung. Da braucht gar nicht Gott, der ihm sagt, ich bin bei dir, sondern indem ich es ausgesprochen habe, weiß ich schon, dass es sich ereignet, weil ich meinem Gott vertrauen darf.
Dringlichkeit.
Danke, mein Pater. Danke. Dringlichkeit, die Intensität des Leidens wird durch diese Verdopplung ausgedrückt. Wir haben hier schon erarbeitet in unserem Seminar, liebe Hörer und Hörerinnen in Radio Maria, dass der Orientaler von Verdopplung lebt. Intensivierung. Es gibt einen Fachbegriff in der Theologie, der heißt Parallelismus Membrorum. Parallelismus Membrorum ist ein Charakteristikum der Bibel und insbesondere der Psalmen, dass bestimmte Satzglieder wiederholt werden. Beispiel. Lausche mein Gott meinem Gebet, nimmer entziehe dich meinem Flehen. Da wird der gleiche Inhalt wiederholt, Parallelismus Membrorum heißt Wiederholung der Satzglieder. Parallelität der Membrorum, der Membra der einzelnen Satzglieder. Das ist typisch für die mündliche Redeweise, nicht für die Verschriftlichung eines Textes. Lausche Gott meinem Gebet, nimmer hehle dich meinem Flehen. Das ist typisch. Oder der Herr ist, weiß ich zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, eine feste Burg ist mein Gott. Das nennt man eine Verdopplung oder einen Parallelismus mit dem Brum. Der Orientale braucht das, weil er ja spricht mit seinem Gott, er schreibt nicht. Wir haben ja gesagt, Psalmen leben von mündlichem Vortrag. Überhaupt sind alle Bücher der Bibel des Ersten Testaments lange Zeit mündlich tradiert worden, bevor sie verschriftlicht wurden, lieber Georg. Und die mündliche Vortragsweise hat einen anderen Duktus, einen anderen Stil als etwas Schriftliches. Ich habe deutlich im Seminar vorgehoben, wenn Goethe Gedichte schreibt, seine großen deutschen Gedichte, dann kommt es auf den ästhetischen Stil des Schriftlichen an. Goethe schreibt schriftlich. Goethe schreibt schriftlich seine großen Gedichte. Wenn wir zum Beispiel denken an den Erlkönig oder was gibt es dann noch, der Ganymed, der große Ganymed-Gedicht, himmlischer Vater, allmächtiger Vater, da kommt es auf Feinheiten des Schriftlichen an. Wie drücke ich mich schriftlich aus? Welche klassischen griechischen Reimstile benutze ich? Wie reimt sich der Text? Welche Anzahl von Rhythmen gibt es im Satz? Das interessiert den Psalmist nicht, denn er schreibt nicht, er spricht. Psalmen leben von mündlicher Spontanität. Das haben wir schon hervorgehoben, will ich noch gerade mal für unsere Hörer und Hörerinnen sagen. Psalmen leben von mündlicher, punktueller, sprich spezifischer, aus dem Moment heraus entstehender Not oder Freude oder Begeisterung. Und darum spielen die ästhetischen, kosmetischen Aspekte bei einer deutschen Dichtung wie, ihr habt sie ja in Österreich, auch Grillparzer. Ich liebe auch Grillparzer. Franz Grillparzer, großer österreichischer Dichter, der schreibt, aber David spricht. Alle Psalmen sind hineingesprochen in den Alltag. Und darum sagt er eben, ich habe Marter. Sie rollen arg auf mich nieder, im Zorn behadern sie mich. Er kommt sofort zum Punkt in Vers 4, wie wir gesagt haben. Sie, er nennt sie nicht näher, es ist unwichtig, er will ihnen keinen Namen geben, weil er ihnen nicht dieses Gewicht geben will, das ihnen gebührt. Nur in ganz wenigen Psalmen, liebe Freunde und Freundinnen, werden die Widersacher beim Namen genannt. Meistens sind es sie. Sie befehlt mich, sie bedrängen mich, sie bedrücken mich. Die Feinde, von denen er weiß, dass Gott sie kennt, die müssen nicht benannt werden. Er muss nicht sagen, König Saul, ganz selten wird nur der Mensch genannt. Saul oder Goliath oder der Achitophel, der Berater des Saul oder Absalom. Selten kommen die Namen vor, weil der Psalmist sich sagt, ach, ich kenn's doch und Gott kennt doch auch die Namen. Es geht ihm mehr darum, um das im Vorgang und nicht um den Menschen, der ihn bedrängt. Das Leid bedrängt ihn, die Situation, die so eskalieren musste. Und dann kommt das große Bekenntnis in Vers 5, da sagt er, mein Herz ist wahnsinnig bedrängt, ich will es mal kurz auf Hebräisch vorlesen, Libi yachil bekirbi, ve'imot mavet naflu alai. Hier sagt er, mein Herz windet sich in mir im Inneren, Todesängste sind auf mich gefallen. Er sagt es ganz direkt. Wir haben ja vorgehoben, Herz ist Sitz von Weisheit. Wir wissen ja, wir sagen in der Bibel immer, du prüfst mich auf Herz und Nieren. Herz ist immer Sitz der zentralen Begegnungsstätte mit Gott. Und er sagt, mein Herz windet sich mir, mein Herz dreht sich in mir und ich habe wirklich Todesängste, sagt er. Imot mavet naflu alai. Es sind Todesängste. Er hat Angst vor dem Tod und er spricht's aus. Das ist das Schöne, liebe Freunde und Freundinnen, dass der Psalmist direkt sagt, ich habe Angst, ich bin wirklich in einer beklemmenden Situation. Absalom will mich töten. Er macht keine kurzen kleinen Spiele, sondern er will ihn wirklich töten. Grauenvoll, sein eigener Sohn. Und Goliath will ihm das Leben zur Hölle machen und Saul stellt ihn mehrfach nach dem Leben, mehrfach. Und der König sagt, und jetzt kommt das Große an dem Psalm, wenn ich es ausspreche, wenn ich es herausschreie, Wenn ich es benenne, ist schon eine Erleichterung da, denn ich benenne es ja bei meinem besten Freund. Gott ist mein bester Freund. Und wenn ich vor meinen allerbesten Freund trete und ihm das sage, wie es in mir aussieht, ist das schon eine Erleichterung. Furcht und Zittern kommt über mich. Zugehüllt bin ich wie ein Schauder, so dass ich spreche. Wer gibt mir, er sagt ganz direkt, so wunderschön poetisch, aber doch zutreffend. Wer gibt eine Schwinge mir gleich der Taube? Ich entflöge und suchte Wohnung. Er sagt, lieber Gott, es ist so bitter draußen. Alles gegen mich. Mein einziger Sohn, ich habe mir das nicht vorgestellt. Mein einziger Sohn trachtet mir nach dem Leben. Ich muss wegrennen wie ein Hund vor meinem Sohn. Mein gezeugtes Kind trachtet mir nach dem Leben, hetzt halb Jerusalem gegen mich auf, wollen mich schänden, wollen mich brüskieren, das Land ist zerrissen zwischen Absalom und mir. Und er sagte so ganz ehrlich, ach lieber Gott, wenn ich doch eine Taube wäre und ich könnte davonfliegen, lieber Gott, das ist so ehrlich, Georg, das ist so ehrlich, dass er sagt, ich wäre so gern eine Taube. Könnte ich nicht, Taube ist ja der typische Vogel, den man jeden Tag in Israel sieht, wäre ich doch eine Taube und könnte davonfliegen nach Indien, sonst wo, hätte ich es alles hinter mir, das ist so menschlich. Es darf ausgesprochen werden. Es ist keine Schande, meine Angst, meine Not, meine Bitterkeit vor Gott auszudrücken. Warum kann ich nicht einfach davonfliegen? Hätte ich es doch hinter mir. Und dann sagt er, wohl, ich flatterte dahin. Ich nächtigte in der Wüste, da wäre doch alles vorbei. Mein Gott, wäre das schön. Und dann sagt er wieder immer deutlich noch, ich ereile mir ein Entrinnen in den vor dem sausenden Wind, vor dem Sturm. Ich bin so bedrückt einfach, wie kann ich nur weggehen? Und dann interessanterweise, schauen wir in Vers 10, was dann passiert, nachdem man einfach diesen Wunsch Raum gegeben hat. Ein Raum, ein Wunsch, der völlig menschlich ist. Ich möchte raus aus dem Geschehen. Einfach weg. Sagt er in Vers 10, wirre mein Herr, spalte ihre Zunge, denn ich sehe Unbill und Streit in der Stadt. Merken Sie, das muss ich auch kurz unseren Hörern noch sagen in Österreich. Ein Psalm lebt von der Assoziativität meiner Gedanken. Das heißt, Sie wissen ja, wie das ist im menschlichen Kopf. Unsere Assoziationen unterliegen nicht dem Diktat der Ratio. Ich wiederhole, unsere Assoziationen unterliegen nicht dem klaren, straff ordnenden Verstand, sondern sie kommen und gehen. Wenn ich in der Not bin, kann es sein, dass ich in einem Moment so verzweifelt bin, dass ich das ausschreie und auf einmal kann eine Linderung kommen, eine plötzliche Linderung und ich merke, Moment einmal, ich bleib doch hier, ich renne doch nicht weg wie eine Taube, aber ich möchte, dass mit diesen Menschen etwas geschieht und das passiert hier. Das nennt man das assoziative Denken. Assoziatives Denken, liebe Freunde und Freundinnen, heißt, so wie es gerade in mir kommt, unreflektiert, unzensiert, darf es ausgesprochen werden. Nicht nach einem streng ordnenden logischen Maß, halte einen Gedanken durch, bring ihn zu Ende, jetzt bleibt erstmal bei dem Fluchtimpuls und den musst schön ausarbeiten. Es ist ja keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Ein Psalm ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Ein Psalm ist kein logisches Konstrukt, sondern ein Psalm, nenne ich es, ist ein kardiologisches Konstrukt. Ein Psalm ist ein kardiologisches, meine Formulierung, Konstrukt. Das heißt, so wie mein Herz gerade schwingt, so wie mein Herz gerade pulsiert, so bringe ich es raus. Und das kann auch manchmal sogenanntermaßen ungeordnet sein, ist es aber gar nicht, sondern es ist hochgradig menschlich. Ich wiederhole. Ein Psalm lebt von der Authentizität und der Originalität, der Impulsivität des Moments. So wie wir Menschen eben sind und nicht wie der nackte Verstand uns diktiert. Ich wiederhole, ein Psalm, besonders so ein Notpsalm, lebt von der Originalität, der Impulsivität und der Spontanität des Moments und lässt sich nicht hineinpressen in ein logisches Konstrukt. Unser Johannes zum Beispiel ist Mathelehrer und in der Mathematik kenne ich ihn noch aus verhassten Schulzeiten, muss man Gleichungen aufstellen und dann gibt's Differential und Integral und Boolesche Algebra, muss alles schön logisch durchgearbeitet werden. Ich mochte ein bisschen Mathe, aber als es dann ganz schwierig wurde, habe ich es überhaupt nicht mehr gemocht. Deswegen bin ich sehr beeindruckt, wenn jemand Mathelehrer wird. Ich mache lieber alles andere als Mathe. Und das Gegenstück von Mathematik, aber beides hat ja seine Berechtigung. Die Psychologie hat ihre Berechtigung, die Theologie hat ihre Berechtigung und Mathematik. Und das Herz will keine Mathematik. Das Herz will Kardiologie. Nämlich, dass das Herz will seine eigene Herzlichkeit haben. Wir haben ja mehrfach schon Blaise Pascal in unseren Seminaren zitiert. C'est le cœur qui sent Dieu, non la raison, sagt Blaise Pascal im 16. Jahrhundert. Es ist das Herz, das Gott erkennt, nicht der Verstand. Mathe ist wichtig, aber wenn du deine Beziehung mit Gott pflegen willst, brauchst du Herz. Der Verstand versteht von Gott nichts. Der Verstand ist für die Mathematik und Physik, was ich noch mehr nicht ausstehen kann, und für die Chemie wichtig. Aber wenn es um Herz geht, wenn es um Gott geht, brauche ich das Herz. Und das hat ein großer Mann gesagt, übrigens, der Mathematiker und Theologe war. Blaise Pascal in Paris im 16. 17. Jahrhundert, war beides. Ein genialer Physiker, ein genialer Mathematiker und ein Theologe. Und er erkennt, ich kann das nicht vermischen. Ich kann nicht mit Mathematik Gott finden. Und ich kann mit Gott nicht Mathematik, mit Gott Suche Mathematik machen. Und er geht auf die Knie in der Nacht im 17. Jahrhundert in Paris und sagt, ich habe dich mit meinem Herzen gefunden. Ich wollte dich mit meinem Verstand finden. Und es ging nicht. Mit meinem Verstand mache ich Gleichungen. Mit meinem Verstand mache ich Physik, Kalorik, Wärmelehre etc. Aber mit meinem Herzen finde ich dich, mein Gott. Und ab dem Moment, an dem er Gott findet, hier drin im Herzen, ist er ein befreiter Mann, schreibt er in seinem großen Memorial. Und so geht's auch König David. König David drückt alles aus, was in ihm ist. Und wenn es sogenanntermaßen ungeordnet ist, ist es nur scheinbar ungeordnet. Es ist nämlich die Ordnung des Herzens. Und das Herz, wie gesagt, hat seine eigene Ordnung, nämlich die Spontanität. Und die ist völlig berechtigt. So sind wir eben. Gott sei Dank. Und dann sagt er, wie gesagt, in Vers 10, ach, wirre sie doch, spalte ihre Zunge. Denn ich sehe, ach, mach sie doch kurz und klein. Er sagt sich, Moment, ich gehe nicht als Taube davon, Pater Matthias. Ich bleibe hier unten. Aber jetzt kommt was Großes. Du, erledige das du für mich. Großer Gott, du bist der Schöpfer aller Menschen. Du siehst, was Absalom mit mir macht. Du siehst, was da los ist. Ab 2. Samuel 17, übrigens für Sie nachzulesen, auch die Hörer zu Hause, ab 2. Samuel 17 bis etwa 23 tobt der Bär. Ganz furchtbar geht's da los in Jerusalem. Und Absalom zettelt wirklich eine Revolution gegen seinen Vater an, Maria. Absalom, der Sohn des Königs, der älteste Sohn des Königs, rebelliert gegen seinen Vater, schmeißt ihn raus aus Jerusalem, geht mit den Frauen seines Harems ins Bett und demonstriert, ich will mit dem Vater nichts mehr zu tun haben. Skandal! Unerhört! Wirklich ein Skandal. Der eigene Sohn meutert gegen ihn und will den gesamten Palast zum Einsturz bringen und demütigt ihn öffentlich, sodass der König, der vorher sich ja einsetzen ließ in Jerusalem, wie der letzte Flüchtling auf allen Vieren wegkriechen muss mit seinen paar Anhängern, die ihm noch die Treue halten. Kurzum, und er sagt, weißt du was, lieber Gott, tu mir doch den Gefallen, du kannst es, ich kann nichts machen, ich bin so da niedergeschmettert, mein eigener Sohn, was soll ich denn mit meinem eigenen Sohn machen, soll ich ihn töten? Er ist so zerrissen zwischen Entsetzen, dass sein Sohn, Pater Georg, sowas machen kann und Empörung darüber, dass der Sohn sowas tut, dass er sagt, du bist die Lösung. Du, mein Vater, du, mein oberster Herr, du bist die Lösung dafür, ich kann das nicht lösen. Ich bin so überwältigt, so entschüttert über diesen Skandal, dass ich dich bitte, tu was. Und dann sagt er, Tag und Nacht umkreisen sie, die auf den Mauern. In ihrem Innern sind Arg und Pein. Er drückt jetzt aus. Was er jetzt macht ab Vers 11 ist, er spricht seinen Schmerz, seine Wut einfach aus. Er schreit sie heraus. Er sagt, was sich in Jerusalem abspielt im Jahre 1000 plus minus, diese Spaltung im Volk zwischen einerseits pro Absalom und pro David-Leuten, ist für ihn so entsetzlich, dass er sagt, du, ich muss es nur aussprechen. Ich will es nur vor dir bringen, dass es nur noch grauenvoll ist. Er sagt, es ist Verhängnis in ihnen. Es ist nur noch Erpressung und Betrug im Land. Einer betrügt den anderen. Und dieser Absalom, steht in der Bibel, hetzt das ganze Volk auf gegen ihn. Und David sagt sich, ich kann da nichts machen. Ich kann da einfach nichts machen. Ich will da nicht gegen meinen eigenen Sohn ziehen. Ich will nicht meinen eigenen Sohn töten. Und ich durchschaue das Ganze nicht mehr, sagt er ganz offen. Ich durchschaue diese Intrigen, diese Skandale nicht mehr. Er sagt deutlich, doch nicht ein Feind hört, noch nicht ein Feind hört mich, ich wollte es tragen. Nicht mein Hass hat groß getan wider mich, ich wollte mich vor ihm verstecken. Nein, du, ein Mensch, mir gleich wird, mein Gefährte und mein Vertrauter. In 13 und 14 sagt er, was ihm besonders wehtut, dass sein Sohn, bitte, sein Sohn, sein eigener Sohn, Wally, gegen ihn rebelliert und das tut ihm so wahnsinnig weh. Sein eigenes Fleisch und Blut, sagt er, dem er noch vorher vertraute, der in seinem Palast ein- und ausging, der, liebe Hartmut, liebe Freunde und Freundinnen, rebelliert gegen ihn und dessen Anhänger auch. Das heißt, er sagt sich, ich durchschaue hier nicht mehr, was ist. Menschen, die meine Freunde waren, sind heute meine Feinde, meine Hasser. Menschen, die gestern mit mir im Palast saßen, mein Berater, sein Top-Berater, da gibt es einen gewissen Achitophel, wird in 2. Samuel 17 erwähnt, der war sein privater Berater. Der ist auf einmal übergelaufen. Bei Absalom berät ihn, den Absalom, gegen seinen Vater. Bitte, das ist so ein Wahnsinn, der sich da abspielt. Seine innigsten Freunde, liebe Freunde in Österreich, sind auf einmal seine Gegner. Und David sagt, ich bin fassungslos. Ich verstehe das überhaupt nicht mehr, was da läuft. Aber ich weiß, dass ich eins habe. Ich habe dich, Vater. Ich habe dich, Entschuldigung, ich habe dich, Schöpfer. Ich habe dich, Schöpfer. Ich habe dich, mein Fürsorger, mein Versorger. Mein Ansprechpartner, mein geliebter Ansprechpartner, mein Meister, nennen wir Gott hier Meister. Gott, du bist mein Meister, du bist mein Schöpfer, du bist mein Fürsorger. An dich wende ich mich. An wen soll ich mich denn wenden? Mit meinem Sohn kann ich nicht mehr sprechen, es ist aus. Mit meinem Berater kann ich nicht mehr sprechen. Ich kann keinem mehr trauen. Alle sind auf einmal gegen mich, alle rennen sie zum Absalom. Wer bleibt bei mir? Vielleicht eine Handvoll Leute. Aber du, mein Chef, mein Meister, du, der du mich kennst auf Herz und Nieren, mein Schöpfer, an dich wende ich mich. Und dann sagt er es noch einmal, die miteinander süßes Einvernehmen wir pflegten, sagt er deutlich in 15, im Haus Gottes gingen wir in Gemeinschaft. Er sagt, ich verstehe das nicht, was da läuft, was habe ich denn getan? Gestern waren wir noch Freunde im Tempel, Opfer im Tempel, uns vorbereitet auf den Tempel, auf den großen Tempelbau, haben Pläne geschmiedet, haben Gott Darnahrungen gebracht, Opfer, in einem provisorischen Tempel, im Heiligtum, der damals überall stationiert war. Und jetzt sind sie alle weggelaufen. Was habe ich denn getan? Es ist wirklich eine Tragödie, liebe Freunde und Freundinnen. Es ist eine Tragödie im Leben des Davids. Er ist König von Israel. Ich will Sie noch mal sagen, was da passiert ist. Er hat es nach Saul geschafft, das Reich zu einen. Nord- und Südreich sind eine Einheit. Und er wird mit Pauken und Trompeten nach Jerusalem geleitet. Alle freuen sich. Es gibt ein Gelage, Walli. Freibier, sozusagen. Freie Getränke für das Volk, freie Schlachtmale. Und auf einmal, aus heiterem Himmel, hat Absalom mit ihm ein Hühnchen zu rupfen, wegen der anderen Skandale im Haus, und sagt, du, ich bin nicht mehr bereit, dich als mein Vater und König zu akzeptieren. Und er ruft sich selbst aus als König über Jerusalem. Er rottet 500 Leute zusammen und deklariert, ich bin heute König in Israel, mein Vater ist nicht mehr König. David ist schon ein älterer Mann, um die 65, und versteht die Welt nicht mehr. Er, der es geschafft hat, nur dass Sie es bitte vor Augen haben, liebe Hörer und Hörerinnen im wunderschönen Österreich, er, der es geschafft hat, das Reich zu einen, der erste König eines geeinten Reiches von Nord und Süd, sprich der 12 Stämme Israels, der wirklich geliebt wird vom Volk. Ich möchte noch mal sagen, David heißt der Geliebte des Herrn. David ist der Liebling Gottes. David, der Geliebte. Und das Volk liebt ihn. Auf einmal kommt der Hansel, sein Sohn, und sagt, du bist heute kein König mehr. Fertig, ich bin König über Israel. Sein eigener Sohn. Nach so einem glanzvollen Einungsprozess schmeißt ihn der König raus, zieht den gesamte Apanage zu sich rüber, sprich das Gefolge am Hof, und meutert gegen seinen eigenen Vater. Und der eigene Vater ist in Lebensgefahr. Der muss wirklich rausgehen aus dem Palast. Mit seinen billigen Sandalen muss er wegrennen, weil der König ihm sagt, wenn du noch länger bleibst, bist bald im Himmel. Tragisch. Wirklich eine erschütternde Tragödie. Und er holt noch Leute an seinen Hof, dieser Absalom. Und dann geht's weiter. Er muss das einfach ausschreien. Der Tod überrümple sie. Leben sollen sie gehen ins Gruftreich. Denn wo sie gasten, ist Böses ihnen im Innern. Ich will's nochmal schön vorlesen im Buberdeutsch. Der Tod überrümple diese Menschen, sagt König David. Leben sollen sie sinken ins Gruftreich. Gruftreich ist eine Beschreibung für den Tod. Das Reich ihrer Gruft. Ein unbekanntes Reich, in dem sie weilen mögen. Denn wo sie gasten, sagt Buber, das ist ein typisches deutsches Wort für ein hebräisches Wort, nämlich als Gast sein, übersetzt Buber kompakt, wie die hebräische Sprache ist, gasten. Statt zu sagen Gast zu sein, mögen sie gasten, denn Böses ist in ihrem Inneren. Wissen Sie, was das Große ist? David spürt, ich will Ihnen erklären, was das Große an diesem Psalm ist. David spürt seine absolute Ohnmacht. Wir sind an einem ganz großen Punkt schon heute Abend. David spürt seine tiefe körperliche und seelische Ohnmacht. Er kann nichts tun. Das Volk ist gespalten und er muss wirklich um sein Leben bangen. Damit hat er nicht gerechnet als älterer König. Er dachte, es ist alles ruhig. Ich habe das Reich geeint, jetzt kann ich mich hinsetzen mit 65. Die Lorbeeren genießen meines Lebens, das Gegenteil. Und er ist wirklich fassungslos, liebe Freunde. Er ist fassungslos. Wie kann sowas passieren? Und wenn sie in ganz großer Not sind, hilft nur eins. Ihre gesamte Empörung, ihre gesamte Verzweiflung, ihren gesamten Schmerz verbalisieren. Mit aller Heftigkeit. Das befreit, das erlöst und das lindert den Schmerz, Walli. Das erleichtert ungemein. Damit sie nicht an sich selbst verzweifeln oder in sich selbst zusammenbrechen, macht David das einzig Richtige, was heute auch in der modernen Psychotherapie empfohlen wird. Sprich's aus, drück's aus. Heute würde man in der Therapie sagen, nimm so ein, wie nennt man das, ein Punching Ball, der von der Wand hängt, und schlag den Absalom symbolisch tot. Schlag ihn tot, bups rein. Nimm ein Kissen, hau das Kissen tot, schlag es so lange tot, bis die Federn rausspringen. Macht man in der Gestalttherapie übrigens, nach Fritz Perls. Fritz Perls, ein Jude, hat die Gestalttherapie entwickelt und gesagt, wenn du spürst, die Wut ist in dir so groß, du bist so wütend und kannst aber nichts tun. Du bist ja nicht wirklich draußen, jemand töten, sonst kommst du ins Gefängnis. Was machst du? Nimm ein Kissen und schlag so lang drauf und sag, du bist so böse, bis du befreit bist. Und dann legst du das Kissen weg und dann bist du erleichtert. Das ist heute noch eine gängige Therapie in der Gestalttherapie. Oder so ein Ball gegen einen Ball schlagen, der da von der Wand herunterhängt und tobt dich aus und sagt, du böser Sohn, du Schlimmer, was hast du mir angetan? Und treib so lang mit dem Ball, bis du beruhigt bist. Und der macht es auf verbale Weise. Drück deinen Schmerz aus, drück deine Empörung aus, bis du spürst, es lindert es. Und es lindert ihn. Es entlastet ihn. Es entlastet ihn und verschafft ihm einen inneren Freiraum. Denn er sagt ja in Vers 17, ich, zu Gott rufe ich und er wird mich befreien. Eindeutig, schriftlich. Vers 17, ich, zu Gott rufe ich, Markus, und er wird mich befreien. Das ist das Schöne, liebe Freunde und Freundinnen im Lehrhaus St. Josef. Er sagt, ich rufe zu dir, ich schreie zu dir, ich ringe mich zu dir durch und das befreit mich. Daher muss ich nicht verrückt werden an mir selbst, erstickt an meiner Not. Und ich muss auch nicht rausgehen und irgendwelche Messer in die Hand nehmen, um jemanden abzustechen. Und das ist wirklich wahr. Die moderne Psychotherapie bestätigt das. Drücken Sie etwas aus, statt etwas zu unterdrücken. Ausdrücken nenne ich es, statt unterdrücken. Ausdruck statt Unterdruck. Ausdrücken statt Unterdrücken. Und das Beste, was Sie tun können, ist an den obersten Therapeuten sich wenden. Und der oberste Therapeut heißt der liebe Gott. Der oberste Therapeut ist für mich, Ihren jüdischen Fachmann, immer noch der liebe Gott. Und wenn ich Therapie mache mit Menschen, ich begleite auch Menschen in Krisen, Krisenintervention, sage ich auch, wir müssen, das sage ich jedem Menschen, der sich an mich wendet, jedem Klienten, wir müssen darüber uns einigen, dass ich mit Ihnen nur arbeite, wenn wir über Gott sprechen und wenn wir Gott als den obersten Helfer benutzen. In Anführungszeichen. Es gibt nämlich einen Satz in Exodus 15, 26, ich, dein Gott, bin dein Arzt. Ki ani Adonai Rofecha. Einer der schönsten Sätze zum Thema Therapie in der Bibel. Exodus 15, 26 für die Hörer und Hörerinnen in Österreich, wenn Sie notieren wollen. Exodus 15,26. Der Satz heißt dort, in ich, dein Gott, bin dein Arzt. Ich, dein Gott, bin dein Arzt. Und so arbeite ich mit Menschen, die sich mir anvertrauen. Und so macht es auch König David. Er wendet sich an den obersten Arzt, Georg. Er wendet sich an den obersten Arzt und mit dem spricht er und er sagt, ich weiß, ich rufe zu dir und Gott wird mich befreien. Achten Sie auf Vers 18. Abends, morgens und mittags klage ich und ich stöhne. Gehört hat er doch meine Stimme, hat meine Seele abgegolgt in Frieden vor dem Angriff auf mich, denn zu vielen waren sie mir entgegen. Erhöhen wird der Gott, Herr, und antworten ihnen. Er, der von ureinst her thront. Achten Sie darauf, die Verse sind ganz deutlich. Von 17 bis 20 drückt der Psalmist aus, ich weiß, du wirst mich erhören. Du wirst mich erhören und ich kann morgens, ich kann mittags, nicht nur einmal am Tag vornehmen, sondern ich kann zu allen Zeiten mich an dich wenden. Er wird mich befreien und ich klage und ich stöhne, ich schreie. Und ich weiß, dass Gott auf meine Stimme hört. Das zeugt von ungeheurer Gewissheit. Und das zeugt von ungeheurer Vertrautheit. Wenn Sie wissen, Gott hört auf Sie. Das zeugt natürlich von einer langjährigen Beziehung, die Sie zu Gott pflegen. Und wenn Sie so einen Grad erreichen, liebe Freunde und Freundinnen im schönen Österreich, dann wissen Sie, ich kann von meinem Gott alles besprechen. Ich darf alles herausschreien. Und dazu lade ich Sie auch ein, Hörer und Hörerinnen in Österreich. Bei Gott muss ich nicht formell sein. Ich muss nicht sagen, ach großer Gott, ich bin dein Kind und ich möchte das ausdrücken. Dürfte ich das so formal? Brauche ich nicht. Keine Formalitäten, Markus. Sondern ich kann sagen, wann immer ich komme, mein Schöpfer, mein Erhalter, mein Freund, Gott ist auch mein Freund. Hör mich an in der Not, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht weiter und ich weiß, dass du mich hörst. Das ist ungemein wichtig, wenn Sie sagen können in einer Not, ich weiß, du wirst mich erhören. Ich weiß, du wirst mir helfen. Wisst ihr, was das für eine Sicherheit gibt? Das sage ich auch all meinen Klienten, die sich an mich wenden. Bitte sag deinem Gott in einem Gebet, das du ihm schreibst. Ich leite ja auch Leute an, eben eigene Psalmen zu schreiben, wie wir es ja hier in St. Josef üben seit Montag früh. Morgen früh werden wir wieder eigene Psalmen schreiben. Sie sind herzlich eingeladen, Radiohörer und Hörerinnen, so Sie noch etwas Zeit haben, spontan zu kommen. Es sind noch Plätze frei. Morgen früh, Freitag bin ich noch da, Samstag bis 18 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen hier ins Kolleg bei Pater Josef, bei Pater Georg. Ich nenne ihn immer Josef, weil er so ein wichtiger Mensch ist. Den Pater Georg, Leiter von Kolleg St. Josef. Wenn ich vor Gott trete, habe ich die Gewissheit, du wirst mir antworten, weil Gott ein Teil von mir ist. Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Wo ein Problem ist, ist auch eine Lösung. Und wo eine Lösung erwartet wird, wird sie das Problem in Angriff nehmen. Der Psalmist weiß, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ich drücke es mal so aus. Wenn ich ein Problem habe, habe ich auch die Lösung in mir. Ich bin das Problem und ich bin zugleich die Lösung. Und wenn ich von Gott ein Problem bekomme, eine Spannung, eine Belastung mit meinem Absalom, mit meinem Sohn oder mit König Saul, das waren seine größten Widersacher, König Saul einerseits und Absalom sein Sohn. Und wenn Gott mir dieses Problem schickt, schickt er mir auch eine Lösung. Das weiß David. Und darum kann er sagen, erhören wird der Gott Herr heißt für ihn der Schöpfer. Der Schöpfer wird hören der von ureinst her thront, diesem Gott werde ich mich anvertrauen und dieser Gott wird mir antworten. Diese Gewissheit ist etwas, was ich Ihnen heute Abend schenken möchte. Der Psalmist hat die Gewissheit, dieser Gott, der mir ein Problem schickt, der mir eine Belastung schickt, der mich in die Enge treibt, wird mir auch die Weite schenken. Das haben wir heute Vormittag erarbeitet. Du führst mich in die Enge, aber du führst mich auch in die Weite. Du führst mich in die Enge und du führst mich in die Weite. Und alles Bedrängende in meinem Leben dient dazu, damit ich dich in meiner Weite erfahre. Das ist die Quintessenz aller Psalmen, Bruder und Pater und Freund. Jawohl. Aus Bad Ischl, Bruder Matthias. Noch einmal, wenn du mich in die Enge führst, sagt David, weiß ich, dass ich Markus auch in die Weite von dir geführt hätte. Es geht nicht nur, dass ich nur in der Enge bin. Und das drückt er in seinem Psalm immer wieder aus. Ich weiß, du hörst auf mich. Ich weiß, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich weiß, du führst mich aus der Enge in eine neue Weite. Nur es ist die Frage, habe ich Geduld oder nicht? Das ist das Thema, Maria. Ich muss bei Gott Geduld haben. Denn es geht nicht um meinen Willen, sondern es geht um deinen Willen. Ein anderer großer Jude wird 1000 Jahre später sagen, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, Jesus, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du mein Schöpfer, du mein Freund, du mein Erhalter, du mein Meister, sagt Jesus. Wenn es möglich ist, er sagt schon direkt, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen, ich brauche ihn nicht gerade. Ich bin gerade erpicht darauf, ihn zu Ende zu trinken. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dein Wille, das ist Größe. Aber dennoch weiß auch Jesus, der große Jude, Rabbi Joshua, weiß, dass Gott immer bei ihm sein wird. Ich und der Vater sind eins. Und mein Vater wird mich retten. Und ich bin gekommen, meinen Vater zu verherrlichen. Und jetzt ist die Stunde gekommen. Und er sagt ja auch, ich könnte ja 12 Legionen Engeln bestellen, dass sie mich aus der Situation herausholen. Aber ich tue es nicht, weil ich Vater verherrlichen will. Jesus, Joshua, der Jude, der große Jude wie König David, und er zitiert ja die Psalmen laufend, weiß, dass Gott mit ihm bleibt. Es ist nicht immer angenehm, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, durch bittere Situationen zu gehen. Aber die Gewissheit, dass du bei mir bist, 23, da muss ich auch gehen durch Todschattenschlucht, Wally. Dein Stecken und dein Stab, die helfen mir. Das ist etwas ungemein Beruhigendes an der Welt der Psalmen, dass ich weiß, du bist immer bei mir und du verantwortest das, was ich durchmache. Und du wirst mir antworten, du wirst mir antworten, ob früher, ob später, du wirst mir antworten. Und dann noch, dann geht's weiter in Vers 22, sagt er dann wieder sprungartig, jener legt seine Hand an die ihm Befriedeten, seinen Bund gibt er preis, jetzt spürt er auf einmal wieder, das ist eben dieses assoziative Denken. Er leidet, er hat sich etwas beruhigt, indem er sagt, du bist bei mir, aber dann sagt er sich noch einmal, wie das eben passiert den Menschen, ach, jetzt sehe ich ihn wieder vor mir, diese Widersacher, wie sie mich bedrängen und wie sie mich belasten. Und auch das muss ich aussprechen, wie Absalom und Saul und Achitophel, der Berater des Königs, der ehemalige, sich überläuft zu einem anderen König, sich überreden lässt, zu deinem Widersacher zu gehen, glatt sind die Rahmenworte seines Mundes. Aber Angriff ist sein Herz. Da sagt er eben, er durchschaut sie alle. Das ist wichtig, das auszusprechen. Sie reden schöne Worte, sie wollen mir schmeicheln, sie haben mir gesagt, dass es nicht so schlimm ist, aber letztlich ist es schlimm. Sie haben mich verraten. Sie wollen mich töten und ihr Herz ist voller Arglist mir gegenüber. Er durchschaut sie und spricht das aus. Und seine Reden dünken wie weicher als Öl, aber gezückte Degen sind sie. So spricht er über seine Feinde. Er sagt, ich kann nicht mehr vertrauen. Einerseits schmeicheln sie mir und wollen mir zureden, dass es alles halb so schlimm ist, dass ich mich beruhigen darf, aber in ihrem Herzen haben sie lauter Mördergruben. Das muss er wieder aussprechen. Und dann wieder ein Sprung zu Vers 23. Wirf auf ihn, auf diesen verlogenen Menschen, dein Geschick. Sprich Gott, du. Bitte sprich du ein Urteil und vernichte sie. Und jetzt kommt, er selber wird dich versorgen. Er selber wird dich versorgen. Er gibt auf Weltzeit nicht zu, dass ein Bewährter wanke. Jetzt sagt er sich selbst etwas Wunderschönes in Vers 23. Ich wiederhole sie. Er spricht sich selbst Mut und er spricht sich selbst Kraft zu. Nachdem er ausgesprochen hat, dass die Feinde eben unzuverlässig sind und er es vor Gott trägt, da sagt er in 23 etwas Wunderschönes, Wally. Er spricht jedem Zuhörer seines Psalms, wirf du Zuhörer, du Johannes oder Johannan oder Jesus, wer auch immer eben den Psalm hören wird, wirf du auf Gott, auf ihn, auf Adonai, den 4 Buchstaben, Tetragrammaton, wirf auf Gott, da ist die Idee wirklich des Werfens, so wie wenn ich eben eine, wie nennt man das bei der Sprung, bei der Schleuder, etwas, einen Stein werfe. Da sieht der Orientale ja ein Wurfgeschoss, das ich ja abschieße. Und so sagt er, wirf du, wer auch immer es ist, dein Geschick mit Wurfgeschoss auf Gott. Er selber wird dich versorgen. Das ist ein ganz großer Satz. Er drückt eine Gewissheit aus. Ich weiß in meinem Innersten, du hast so gesorgt für mich, Hartmut. Und du hast so gesorgt für mein Volk. Er wird dich, Gott wird dich immer, so wer mich immer versorgt hat, ebenfalls versorgen. Er gibt auf Weltzeit nicht zu, dass ein Bewährter wanke. Er wird auf Dauer nicht zulassen, dass der Bewährte, und er bezeichnet sich als einen Bewährten, kurze Erklärung noch für die Radio Maria Hörer und Hörerinnen, das dahinterstehende Wort Zadik wird oft in der Luther-, Einheit- und Elberfelder Übersetzung mit Gerechter übersetzt. Buber entscheidet sich für eine andere Übersetzung, er spricht von einem Bewährten. Das Wort Zadik hatten wir schon in unseren Sitzungen hier in Österreich. Und Zadik bedeutet immer ein Mensch, der geradlinig mit Gott seinen Weg geht. Ein sogenannter Gerechter, der die Gerechtigkeit lebt, der rechtschaffen ist vor Gott. Der zum Maß aller Dinge eben ein gerechtes Handeln den Menschen und Gott gegenüber macht. Das ist der Zadik, ein ethisch verantwortungsvoller Mensch. Und Buber sagt, es ist mir zu wenig. Buber will nicht die Gerechtigkeit im Vordergrund haben, sondern er spricht von einem Bewährten. Ein Mensch, der sich bewährt hat. Ein Bewahrter, ein Bewährter, ein Bewahrheiteter. Buber sagt, derjenige steht vor Gott gerade, der in seinem Leben sich bewährt hat, der seine Treue Gott gegenüber aufrechterhält. Das ist die alternative Übersetzung des Zadik durch Martin Buber. Martin Buber spricht von der Bewährung. Jedes Leben ist eine Bewährung vor Gott. Wenn ich mich vor Gott bewähre, wenn ich mich vor Gott verantworten will, muss ich ein bewährtes Leben führen. Ein Leben in Integrität nennt man das heute. Ein integriertes Leben. Ein klares Leben, ein eindeutiges Leben. Darum sagt Buber, das ist der wirklich gottgefällige Mensch. Ein Bewährter, dessen Leben sich bewährt und dessen Leben geradlinig ist. Und er sagt, ich weiß, dass ich ein Bewährter bin. Ich habe mich bewährt in meinem Leben. Ich habe so viel Gutes getan. Und was mir im Moment passiert, ist ein Unrecht. Es ist ein bitteres Unrecht, dass mein eigener Sohn gegen mich rebelliert. Das habe ich nicht verdient, sagt er. Und das finde ich wunderschön, dass er das so ausdrückt. Dass mein eigener Sohn, Bruder Matthias, so gegen mich rebelliert. Ich, der ich ihn gezeugt habe. Ich, der ich ihn gefüttert habe. Er gegen mich schmeißt mich raus, behandelt mich wie den letzten Dreck. Das habe ich nicht verdient. Und es tut ihm gut, das auszusprechen. Das ist einfach nicht in Ordnung, sagt er. Ich bin ein Bewährter. Ich habe mich immer bemüht um eine intakte Beziehung mit dir, Gott, sagt er. Ich stehe vor dir rein. Er steht nicht vor dir rein, der Absalom. Und der König steht auch nicht vor dir rein. Die haben Dreck am Stecken, auf Deutsch gesprochen. Ich habe keinen solchen Dreck am Stecken. Denn ich habe mich immer an dich gewandt. In jedem Moment habe ich die Beziehung mit dir gepflegt. Ich habe auch Fehler gemacht, sagt König David. Natürlich hat er Fehler gemacht. Aber mich so liederlich benommen habe ich mich nicht. Das habe ich nicht verdient. Dieses schäbige Verhalten, das man mir angedeihen lässt. Und darum sagt er, ich kann nur eines aussprechen, und das spricht er an die Menge aller Zuhörer aus. Wirf auf Gott dein Geschick, dein Los, dein Leben. Er selber wird dich versorgen, wird dir das geben, was du brauchst, um aus der Schlinge des Feindes emporzusteigen. Er gibt auf Weltzeit, er wird für alle Ewigkeit. Es wird etwas passieren, das auf Ewigkeit dastehen wird. Er wird auf Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit, nicht zulassen, dass ein Unschuldiger, ein Geradliniger, ein Bewährter strauchelt oder fällt. Und der letzte Satz unseres Psalms 55 lautet, du selber, Gott, wirst sie senken in die Brunnentiefe der Grube. Die Männer von Bluttat und Trug erreichen die Hälfte nicht ihrer Tage. Ich aber, ich weiß mich sicher an dir. Der letzte Satz, der für ihn die absolute Gewissheit transportiert, dass es zu einem guten Ende kommen wird. Ich weiß, Gott, du wirst sie senken, du wirst sie in eine Brunnentiefe, du wirst sie in den Abgrund richten, weil sie sich selbst zugrunde richten. Das ist der Punkt. Lieber Johannes, unser wunderbarer Mitarbeiter heute, und liebe Freunde und Freundinnen im schönen Österreich, ich weiß, dass du sie zugrunde richten wirst, denn sie selbst sorgen dir dafür, dass sie in den Abgrund kommen. Das ist der Punkt. Du wirst sie in die Brunnentiefe der Grube bringen, diese Männer von Blut und Schande. Das heißt, du wirst ihnen das geben, was ihnen gebührt. Und jetzt will ich Ihnen was Schönes sagen, um Ihnen Lust zu machen, in der Bibel zu lesen. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Geschichte von Absalom lesen, ab 2. Samuel 17, 18 bis etwa 23, werden Sie sehen, dass wirklich steht, und Gott sorgte dafür, dass die böse Tat Absalom auf ihn zurückkommt. So als Quittierung von Gott. Ich wiederhole, da gibt es einen Satz, den finden Sie. Und Gott sorgte dafür, dass die bösen Taten Absaloms, der gegen seinen Vater rebelliert, auf ihn zurückfallen würde. Nach dem Prinzip, wer anderen eine Grube gräbt, Wally, fällt selbst hinein. Kennen Sie auch aus der deutschen Sprache. Und das ist auch das Motto der Bibel. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. und absolut, das gibt es immer wieder in der Bibel, dass so ein Bonmot eingefügt wird. Wenn du einem anderen etwas Böses planst, über kurz oder lang, liebe Freunde und Freundin in St. Joseph, kommt es auf dich zurück. Warum kommt es auf dich zurück? Weil wir alle eine Menschheitsfamilie sind. Und weil Gott genau sieht, was passiert und es auf uns zurückkommt. Deswegen, wir sind miteinander verbunden. Ein Beispiel für Sie. Mein Rabbi in New York sagte vor vielen Jahren, schau dir den menschlichen Körper an. Sagen wir mal deine Hand. Wir sind ein Körper, der besteht aus lauter Gliedern. Hände, Füße, Nase, Augen, Ohren. Paulus thematisiert das ja auch im Korintherbrief, die Glieder des Leibs. Wir sind alle voller Glieder. Und die Augen können nicht dem Mund sagen, ach, ich bin wichtiger. Ich habe so eine schöne Farbe. Oder ich sehe so gut, du siehst ja nicht die Hand. Das geht ja nicht. Wir können alle zusammen. Die Augen brauchen die Hände und die Hände brauchen die Augen. Die Ohren brauchen die Nase und die Nase brauchen die Ohren. Alle können wir zusammen, obwohl wir unterschiedliche Kompetenzen haben, unser Körper. Und so sagt mein Rabbi, stell dir vor, deine Hand hat irgendwo in die Tür reingegriffen und hat einen Schlag gekriegt, irgendeinen Schlag an der Tür. Die Tür ist zugeklemmt. Was würdest du tun, wenn du jetzt anfängst, die Hand zu schlagen und zu sagen, Herr, hättest du dich nicht beherrschen können, warum greifst du da rein? Weil du empört bist über die Hand, dieses Glied, dann fügst du deinem Körper doch noch mehr Schmerz zu. Ein Kind würde sagen, pfui, die Hand schlagen. Warum hat die Hand nicht besser aufgepasst? Die Hand kann doch nichts dafür. Da oben hat es doch nicht gestimmt. Die Kommandozentrale ist ja oben. Und der Rabbi sagt, mein Rabbi in New York, wenn du anfängst, deine Hand zu schlagen, fügst du dir doch noch mehr zu. Das Einzige, was hilft, ist in dich gehen und dir sagen, ich habe etwas nicht Gutes getan. Nächstens achte ich darauf, Metanoia, Teshuva, ich kehre um. Ich lerne daraus. Aber dem Glied, das sich da verirrt hat, Schlag zuzufügen, schadet doch dem gesamten Körper. Ich schade dir doch mir, schädige mir, schädige mich. Ich schade mir, wenn ich die Hand schlage. Oder weil ich weiß nicht, was mit dem Ohr was Falsches, Unanständiges gehört habe, was ich nicht hören sollte. Wenn ich dann mein Ohr schlage, füge ich mir doch noch mehr Schmerz zu. Ich kann doch nicht das unschuldige Ohr schlagen, weil es mein Gott nicht hingehört hat. Ich schade doch dem Gesamtkörper. Und so sagt mein Rabbi, hör auf mit solchen Geschichten. Sondern bleib integer und wisse, dass alle Glieder des Körpers verbunden sind. Schlägst du ein Glied, schädigst du den gesamten Körper. Wenn ich die Hand schlage, nachdem sie was getan hat, da tue ich mir doch noch mehr weh. Das spürt doch der ganze Körper. Weil über die Nervenbahnen wir alle miteinander verbunden sind. Wenn es hier zwickt, tut es hier oben weh. Ein kleiner Zahn, der weh tut, löst Schmerz im gesamten Körper aus. Wenn die kleine Zehe mal gedrückt ist, tut's überall weh, weil wir eben alle verbunden sind. Alle Glieder des Körpers sind über die Nerven hier verbunden. Ich kann jetzt sagen, unten schmerzt es mich, so what? Der Zeh tut mir so weh, da kann ich kaum denken, kennen Sie ja. Oder wenn mal der eine Zahn, der kleine Zahn weh tut, können Sie den ganzen Tag nicht denken. Der ganze Tag ist verhunzt. Und so möchte ich sagen, sind wir alle miteinander verbunden. Alle. Und wenn der Absalom den David schädigt, kommt es auf ihn zurück. Weil eben ein Körperteil, der etwas Ungutes tut, eben einen Schaden im ganzen Körper zufügt. Wenn ich mir mit der Hand weh tue, ist mein gesamter Körper in Mitleidenschaft gezogen. Muss ich zum Doktor gehen, kann nicht denken, kann nicht schreiben, kann nicht ruhig sitzen. Der ganze Körper ist eine Einheit. Und so sagt das Judum, wir sind alle Glieder, Paulus sagt das ja, wir sind alle Glieder am Leibe, er sagt Christi, ich sag am Leibe Gottes. Wir sind alle Glieder, alle Werkzeuge in Gottes Hand. Und wenn einer sich vertut, etwas Böses tut, kommt es auf ihn zurückzuspüren. Er kann sich nicht einbilden, davon zu kommen. Absalom hat David geschadet und es kommt auf ihn zurück. So wie wenn die Hand etwas Böses tut und meint, ich kann da, irgendwas erledigen und mein Körper merkt es nicht, Hauptsache ich greife da rein. Auf einmal, wenn ich eben einen Schlag kriege, einen elektrischen Schlag oder irgendwas anderes, was Schlimmeres, der ganze Körper spürt es. Es bleibt nicht bei der Hand. Wenn die Hand denkt, ich kann da schnell was machen. Wenn sie es nicht überlegt, ist der gesamte Körper sofort voller Schmerzen. Oder wenn ich was Ungutes beiße, irgendwas beiße, auf einmal tut der Zahn weh, alles tut weh. Und darum sagt er so schön, es kommt auf ihn zurück. Diese Gewissheit drückt David aus. Du selber, Gott, wirst sie senken. Nämlich diese Männer von Blut, sagt er, und Trug. Ihr Blut, ihr Trug, sorgt dazu, dass es ihr Untergang wird. Ich wiederhole, wenn du mit Blut anfängst, sagt König David am Ende des Psalms, und mit bösen Taten, werden die bösen Taten, die du dem anderen zufügen wolltest, auf dich zurückkommen und dich zu Fall bringen. Das Böse, das du wähltest, kommt auf dich zurück. Und darum, sie werden die Hälfte ihrer Tage nicht erreichen. Damit will er sagen, dieses Leben, das für sie vorgesehen ist, diese Fülle des Lebens hier auf Erden, werden sie nicht erreichen. Sie vermeinten zwar hier ein Leben zu führen, aber es wird nicht erkommen. Es wird nicht mal die Hälfte sein. Es wird nicht mal zu einem erdachten Abschnitt kommen. Hälfte ist immer der eine von zwei Teilen. Das Leben, er sieht das Leben als eine Häufung von zwei. Die zwei haben wir ja auch immer besprochen. Die Hälfte ist, wenn ich mir vorstelle, sind zwei Teile. Die Hälfte werden sie nicht mehr erreichen. Sie werden nicht mal zu einer krönenden zweiten Hälfte des Lebens kommen. Und diese Gewissheit, dass das Böse, das sie zu tun gedachten, auf sie zurückkommt und Gott das nur vollziehen wird, umsetzen wird, was einfach in seiner Natur dazugehört. Wenn du Böses tust, kommt es auf dich zurück. Das gibt ihm die Gewissheit, König David, am Schluss zu sagen, diesen schönen Satz, ich aber, ich weiß mich sicher an dir. Ich will es gerade auf Hebräisch einmal vorlesen. Er sagt zum Schluss, war nie Eftachbach. Im Hebräischen sind es nur drei Worte. War nie Eftachbach. War nie Eftachbach. Will ich Ihnen auch was Schönes sagen? Im Deutschen sagt man ja, ich weiß mich sicher an dir, sagt Martin Buber, der andere große Jude, dessen Werk ich benutze, sagt, ich vertraue auf dich, oder wie ich es noch sagen will, ich vertraue in dich. Das sagt man heute in unserem Seminar auch, liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich. Im Deutschen sagt man, ich vertraue dir. Im Hebräischen sagt man wie im Englischen, I trust in you. Ich vertraue in dich. Im Hebräischen steht, ich vertraue in dich. Ich gehe ganz, mein Gott und mein Schöpfer, in dich hinein. Ich bin in dir geborgen. Ich bin ganz in dir geborgen und in dir ist meine Sicherheit. Das ist etwas, was ihm ultimative Sicherheit gibt. Dankeschön, ich bekomme ein köstliches Nass. Dankeschön. Danke, mein Freund, Pater Georg, danke. Ich vertraue in dich, ich vertraue in dir, sagt er. Das ist der Abschluss der heutigen ersten Einheit. Wenn ich weiß, dass ich in Gott bin, und wenn ich weiß, dass alles in Gott ist, der Feind, der Freund, ein Mittler dazwischen, dann weiß ich, dass mir nichts passieren kann, weil in dieser Gesamtökonomie, in der Gesamtökonomie von Gut und Böse, Gott alles regelt, den Guten wie den Bösen. Und Zusammenfassung für uns, ich nehme noch einen Schluck,